Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben es am Anfang gesungen, Morgenlicht leuchtet rein wie am Anfang und so lag auf erstem Gras erster Tau. Kenner wissen, und wir haben es auch gesungen Englisch, dass Jürgen Henkies das ganz schön so aus dem Original übersetzt hat. Morning has broken like the first morning. Der heutige Morgen erinnert also an den ersten Morgen, der ist einer von unzähligen Morgen der immer weitergehenden Schöpfung und trägt doch diesen Kern des ersten Schöpfungstages in sich. Und deshalb ist es auch so schön, heute nochmal so zur Ursprungsgeschichte zurückzukehren. Der Predigttext für diesen Sonntag, Jubilate für dieses Jahr, steht im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, also im ersten Buch der Bibel, also. Und da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und dann? Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Naja, und vielleicht fehlen Ihnen jetzt die Scheidung von Land und Wasser und Mond und Sonne, die Pflanzen, die Tiere im Wasser und an Land, das kann gut sein, die gehören da nämlich mit hinein. Die sind von dem, was ich jetzt gelesen habe, in der Tat umklammert. Ich habe gelesen die Verse 1. Mose 1, 1 bis 4a, 26 bis 28, 31a und 1 bis 4a. Die Auswahl, die genau so vorgegeben ist für heute, genau so vorgegeben ist. Und ich musste auch ein bisschen basteln daran, dass ich die genau so vorlesen kann. Vielleicht, weil der Text sonst wirklich zu lang ist. Da sind ja viele Schöpfungstage noch dazwischen. Vielleicht auch, weil die Menschen, die das beschlossen haben, also unsere Perikopenkommission heißt das, die das beschlossen haben, ahnen, dass sie und ich das Fehlende seit den ersten Kindergottesdiensten ohnehin im Kopf haben und vielleicht auch, weil der Bogen so ganz rund gespannt ist. Deswegen also diese Stückelung von Texten. Und so wie sie jetzt vorliegen, so machen Sie doch Bilder. Mein erstes Bild beim Lesen des Textes waren volle Baumärkte. Menschen rüsten sich so mit allerlei Zutaten aus, um ans Werk zu gehen. In unseren Gemeinden ist auch schon allerhand getan. Blühstreifen sind angelegt worden, neu gepflegt worden. In Dalgo im Blühstreifen sind jetzt 4 halbhohe Sonnenblumen zu bewundern. Neues wurde gepflanzt. Ich weiß, dass es Edeltraut unter den Nägeln brennt, noch mehr zu machen, an anderen Stellen weiterzuarbeiten, auszureißen und neu zu schaffen. Eine sichtbare Ordnung zu schaffen nach dem Winter. Und es wurde sehr gut. Also in diesen Tagen, Sie und ihr habt es wahrscheinlich selbst erlebt, im Garten oder auf dem Balkon oder in den Wohnungen ist Frühjahrsputz besonders angesagt. Es wird aufgeräumt, Altes entfernt, Platz für Neues geschaffen. Man richtet sich ein in der Welt, in der Umgebung findet einen neuen Platz. Ich habe auch so eine Sehnsucht nach Ordnung. Es sieht bei mir leider oft überhaupt nicht so aus, vor allen Dingen nicht auf dem Schreibtisch. Und weil es manchmal eben überhaupt nicht so aussieht, sehne ich mich umso mehr danach, nach dieser Ordnung, weil ich das schon auch durchaus als Befriedigung empfinden kann, wenn es mir gelungen ist, die Ablage abzuarbeiten. Wenn ich Dinge von meinem Schreibtisch entferne, sortiere, gelingt es mir damit meistens auch, sie aus dem Kopf zu kriegen, freier zu werden, Platz zu schaffen für Neues, also mich neu einzurichten. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Die Ordnung der 7 Tage wurde dem Chaos entgegengesetzt. Dieser Text wurde in ein ganz konkretes Chaos hineingeschrieben. Die Entstehungssituation war also das Chaos der Katastrophe, die die Israeliten im babylonischen Exil erleben mussten. In der Zeit entstand der Text. Sie waren nicht zu Hause, sondern heimatlos, in der Fremde, in einer ganz schwierigen Situation, gefährdend natürlich auch. Und da will der Verfasser des Textes sagen, denkt daran, welche Ordnung euch umgibt. Tröstet euch damit, dass ihr ein Teil von dieser Ordnung seid. Ordnung gibt Sicherheit, steckt den Raum ab, in dem man denken kann, in dem man sich bewegt. Ordnung ist Komfortzone und Ordnung zeigt dem Menschen seinen Platz. Und siehe, es war sehr gut, diese Ordnung. Ja, und vielleicht denken Sie bei diesen Worten und siehe, es war sehr gut, immer schon 5 Bibelkapitel weiter, in der Gott aufgeht, dass sein Plan eben nicht ganz aufgegangen ist. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Also er sah, dass die Menschen eben nicht so sind, wie sie sein sollen, und schickt vor Wut eine Flut, die Mann und Maus verschlingt. Die Arche rettet Noah und die Schöpfung im Grunde. Und nach der Raserei wird in der biblischen Geschichte das "Es war sehr gut" vom Anfang erneuert in ein "Nie wieder". Nie wieder soll sowas geschehen, nie wieder. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also auch da, wenn gleich angeschlagen, da ist sie wieder, die Ordnung. Aber jetzt nochmal zurück an den Anfang in eine Ordnung. Also hat der Verfasser des Textes die Vorstellung von der Entstehung der Welt durch den Geist, durch den Willen Gottes gebracht. In 6 Tagen entsteht also all das, was wir um uns sehen und das, mit dem wir leben. Als letztes wird der Mensch gemacht. In dem verkürzten Text, so wie ich ihn gelesen habe, hat man den Eindruck, direkt nach dem Licht kommt der Mensch, aber da kommt eben noch ganz viel dazwischen. Ja? Und er hat ganz sicher da einen besonderen Platz. Es wird ausführlich beschrieben, wodurch er sich vom Rest der Schöpfung unterscheidet. Macht sie euch untertan und herrscht. Wenn der das vor Jahrtausenden aufgeschrieben hat, wenn der in das Jahr 2022 hätte blicken können, da wäre er sicher überwältigt gewesen davon, welche Anstrengungen wir Menschen bisher unternommen haben, sich alles, uns alles, Mensch, Natur, Tiere, untertan zu machen. Und welche Anstrengungen die Natur, die Schöpfung unternimmt, sich gegen diesen Anspruch zur Wehr zu setzen. Vielleicht hätte er mit diesem Wissen aus der Zukunft noch 1 oder 2 Sätze hinzugefügt. Vielleicht passt gut auf sie auf und auf das, was euch da gegeben ist. Natürlich um der Schöpfung selbst willen einerseits, aber auch für euch, denn davon lebt ihr doch, davon lebt ihr. Ja, solche Sätze vielleicht wären ganz gut gewesen, aber das hat er damals nicht gesehen, das hat er damals nicht sehen können. Vermutlich auch, weil die Menschen seiner Zeit und der Umgang mit dem, was sie hatten, so mit ihren Ressourcen, sowas gar nicht vorstellbar gemacht hat. Sie haben ja viel mehr im Einklang gelebt, ja. Heute sind diese Verse, die wir da lesen im Schöpfungsbericht, eben nicht nur ein Zuspruch, sondern auch Verantwortung. Und dann ist der Bericht, der die Erschaffung des Menschen einschließt, am 6. Tag eben immer noch nicht an sein Ziel gekommen. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete am siebten Tag Gott all seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die er geschaffen und gemacht hatte. Also doch nicht der Mensch, sondern der Ruhetag als Krone der Schöpfung. Es geht eben nicht nur ums Schaffen und Schaffen und Schaffen, sondern die Vollendung der Schöpfung liegt in der Ruhe. Die Vollendung der Ordnung liegt im Ausruhen, im Betrachten, im Genießen dessen, was gemacht worden ist. Der Ruhetag ist ja nicht nur irgendwie Gottes Atempause, so die er braucht, sondern sein Geschenk an seine Schöpfung. Damit will ich auch gar nicht nur auf die Sonntagsruhe abheben, wenngleich sie ein Teil davon sein kann natürlich. Der Ruhetag ist das Geschenk der Vergewisserung. Es ist der Moment, an dem ich die Schöpfung bewundern kann, die Ordnung bewundern kann. Der Moment, in dem ich ganz intensiv den süßen Duft riechen kann, vielleicht vom Flieder oder die aufspringenden Knospen sehen. Der Moment, in dem das Licht am frühen Morgen so über den Bäumen steht, dass der Himmel ganz nah ist. Oder das, was Sie heute Morgen hier auf den Bänken erlebt haben. Oder der Moment, an dem die Kinder am Muttertagsmorgen sagen, schön, dass du da bist. Die eine oder andere von ihnen wird es heute erlebt haben. Und alle anderen seien erinnert daran, falls sie selber irgendwo noch eine liebe Mutter haben. Die freut sich. Ich habe es erlebt heute Morgen, wollte ich noch dazu sagen. Das ist der Moment, also der Moment, der mich die wunderbaren Dinge, die um mich rum zu bestaunen sind, einatmen lässt. Und genau in diesem Einatemmoment, ja, da kommt ja das Empfinden, ich bin genau mittendrin. Ich bin Teil von dieser Schöpfung, Teil des Ganzen, gehöre dazu mit Leib und Leben. Gott in mir, Licht vom ewigen Licht. Diese ganzen Bilder erzählen ja davon, wie der Weinstock und die Reben auch. Wie das zusammengehört. Das Empfinden, das Bewundern der Schöpfung, das Staunen auch, lässt mich meinen Platz in ihr spüren. Die junge Religionswissenschaftlerin Esther Maria Magnus hat ein Buch geschrieben, ein autobiografisches Buch. Der Titel ist ein bisschen reißerisch, Gott braucht dich nicht, heißt es. Aber darunter steht ein bisschen kleiner, aber sehr lesenswert, eine Bekehrung. Die junge Frau hat schwere Schicksalsschläge erleiden müssen, den Tod ihres Bruders zum Beispiel und noch einiges andere Schwierige und hat sich dann auf die Suche nach Gott gemacht und immer wieder gehadert und immer wieder gezweifelt so, aber auch erzählt in dem Buch auch davon, wie sie ihn immer wieder gefunden hat. Ja? Und hier beschreibt sie in dem Buch ziemlich auf Seite 21 schon, ihre Begegnung mit Gott als 5- oder 6-Jährige, so eine ganz frühe. Und mich haben die Worte so beeindruckt, dass ich sie einfach nur gerne vorlesen möchte. Und vielleicht können Sie an eigene Situationen erinnern oder dafür öffnen. Das Meer vor mir endete nicht in meinem rechten oder linken Augenwinkel. So weit war der Strand. Ich spazierte zu den Steinen, die mir bis zum Bauchnabel gingen. Ich kletterte hinauf, ließ die Beine vorne runterbaumeln. Der Stein war warm. Aus dem Restaurant kam noch leise gedämpfte Musik, spanische Musik und spanische Stimmen von Menschen, die erst um 22:30 abends essen gehen. Ich sah die großen Wellen in der Dunkelheit nur unscharf, aber ich hörte, wie sie in etwa 100 Metern Entfernung langsam gegen den Strand schnauften, sich in den Sand wälzten und dann wieder scharf die Luft einsogen, durch gespitzte Lippen, so klang das. Es gab kein Licht, nur den Mond auf dem Wasser, sehr weit hinten. Ich summte mich an den Ton vom Wellengeräusch heran und schaute auf die weite Fläche bis zu dem schmalen Streifen, weit weg, wo das Glänzen des Wassers endete und das Dunkel des Himmels begann. All. Ich weiß nicht, ob ich den Namen schon kannte. Während ich schaute, begann die Tiefe des Himmels, die sich durch die einzelnen Sterne darin andeutete, zu wachsen. Ich kannte nichts von dem. Die Wellen des Meeres wurden nicht leiser, aber das Rauschen nahm eine andere Richtung. Es führte nicht zu mir, zu meinem kleinen Platz auf den Steinen, sondern hinaus in die Weite. die Felsen und das Meer, der Glanz auf der Wasserfläche, die Sterne und was hinter mir war, all das lag dem zu Füßen, was aus der neuen Tiefe des Himmels sich beugte. Ich fühlte mich wie ein unbeobachteter Teil dessen und fand es schön und wartete und schaute und hatte keine Ahnung, was eigentlich gerade geschah. In mir, ohne Konsonanten, ohne Vokale, mein Name. Die Welt trat nicht zurück, aber ich trat aus ihr hervor, mitten aus der Nacht, weil mein Name in mir nachklang die ganze Zeit, in einer Weise, in der ich nicht sprach. Darin lag ein Ernst, liebevoll und gleichzeitig unbedingt. Kein Erwachsener hätte ein Kind je so angesehen. In dem Blick lag etwas, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, etwas Aufrichtiges, etwas Aufrichtendes, was mir das Gefühl gab, mich selbst ernst nehmen zu müssen. Ein Wissen um mich, das ich nicht nachvollzog, auffordernd und gleichzeitig zustimmend, gutheißend. Ich war so erstaunt, ich weiß nicht, wie lange ich da saß. Und dann war ich mir auf einmal ziemlich sicher und es platzte aus mir heraus, ach, du bist Gott? Das ist Gott? Das meinten die Erwachsenen, wenn sie von ihm sprachen? Und weil ich ihn so lieb fand in seiner Zuneigung, hob ich meine Hand vom warmen Stein und winkte ihm ein bisschen zu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.